Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 107. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staude und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Zunächst noch ein Hinweis in eigener Sache. Für den 22. Oktober lade ich zu einem Online-Tasting ein. Zu Gast ist Robert Haller, der Chef des Würzburger Bürgerspitals. Wir wollen gemeinsam 4 seiner Weine verkosten, darunter 3 besonders interessante Lagenabfüllungen. Klar, die Verkostung der Weine steht im Mittelpunkt. Wir reden aber auch über die gerade sehr spannenden Entwicklungen in der fränkischen Weinszene. Und vielleicht lässt Robert sich bereits eine erste Einschätzung zum Jahrgang 2021 entlocken. Wir starten am 22. Oktober dann um 19.30 Uhr. Tickets gibt's wie immer bei Eventbrite. Dort einfach nach meinem Namen suchen. Einen Link dorthin platziere ich auf jeden Fall auch hier in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Dann geht's noch ein bisschen einfacher nämlich. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du dir ein Ticket holst und dann vielleicht gemeinsam mit ein paar Freunden dabei bist. Für die heutige Episode bin ich noch einmal in die Pfalz gefahren und zwar wieder ins klassische Zentrum der Mittelhart und dort ins malerische Forst. Für viele gilt ja Forst als der Riesling-Hotspot nicht nur der Pfalz, sondern weit darüber hinaus. Besucht habe ich den Markus Spindler vom Weingut Heinrich Spindler. Bereits seit 1620 wird von der Familie Spindler in Forst Weinbau betrieben. Das, was Markus seit ein paar Jahren in die Flasche zaubert, kann sich mehr als sehen lassen. Mit ungemein viel Fingerspitzengefühl gelingt es ihm, die individuellen Besonderheiten der Forster Weltklasselagen Pechstein, Ungeheuer, Kirchenstück und Jesuitengarten präzise auf die Flasche zu ziehen. Wie er dabei in Weinberg und Keller vorgeht, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Hört ihr selbst an, was er dazu zu sagen hat. Los geht's! So, hallo Markus.
Ja, Wolfgang, hallo.
Ich bin bei einem wunderschönen Dienstagnachmittag hier bei dir in Forst. Hab mir gerade die Forster, weltberühmten Forster Lagen nochmal angeguckt. Das ist ja eine Ansammlung von Renommee und Weltklasse. Gibt es da immer auch Weltklasse-Weine draus?
Ja, ich hoffe, dass man da was draus machen kann, ja. Also wir bemühen uns zumindest und ich denke auch, dass ja da sehr schöne Kollegen rundherum um mich sind, wo sehr gute Weine machen. Und ich sehe mich da schon auch in dem freundschaftlichen Wettstreit natürlich. Und letztendlich geht es darum, das Beste jedes Jahr rauszuholen. Ja.
Sag doch mal in 2, 3 Sätzen, wer du bist, was du tust und mit welchen Grundüberzeugungen du so unterwegs bist.
Ja, mein Name ist Markus Spindler. Ich bin Winzer in Forst. Ich betreibe das Weingut Heinrich Spindler. Das ist ein sehr alteingesessenes Weingut. Wir hatten 2020 versucht, 400 Jahre Jubiläum zu feiern. Aus bekannten Gründen ist es nicht ganz so gelungen, aber begangen haben wir es und sehr, sehr würdig auf jeden Fall. Ich bin seit 2008 im elterlichen Betrieb. Und wir sind öko-zertifiziert und leben das natürlich auch, ob das jetzt von der eigenen Einstellung natürlich, aber auch bis hin zu den Böden, wo es wirklich die Grundlage ist. Und wir sind sehr Riesling spezialisiert mit über 80%, knapp 85%, also da schon einer der Betriebe, die sehr spezialisiert sind und gerade die Toplagen in Forst spielen natürlich eine große Rolle. Da versuchen wir mit sehr viel Detailarbeit und Handwerk da schöne Weine rauszuholen.
Da freue ich mich, wenn wir nachher auch den einen oder anderen probieren, gerade aus deinen super Forster Lagen. Ich will dir mal ein paar Bälle zuschmeißen und du sagst mir in 1, 2 Sätzen, was dir spontan dazu einfällt. Kalifornien.
Ja, Kalifornien ist erstmal gleich mal tolle Bilder im Kopf und so war es auch, wie ich junger Mann war mit 21, genau, ich durfte Alkohol trinken, das ist ja auch nicht ganz so uninteressant in dem Moment und hatte da schon die schönen Bilder im Kopf, hatte eine Winzerausbildung gemacht und habe mich entschieden, dort ein Praktikum zu machen Und es war für mich auch so die Zeit, wo ich mich entschieden habe, Winzer langfristig auch zu sein und zu werden. Und ja, war eine tolle Zeit. War ich ein Jahr bei Shook Canaris Estate Wineries und ursprünglich auch ein Deutscher gewesen. Ja.
Berge.
Berge. Oh ja, neben den Weinbergen, die ja in meinem Leben auch eine große Rolle spielen, sind auch die, ich sag mal, Bergsteigeberge, Kletterberge nochmal wichtig. Ist neben dem Wein ein großes Thema bei mir auch. Einfach um so ein bisschen Kopf frei zu kriegen, um sich vielleicht auch körperlich auszulassen und ja, Tapetenwechsel auch mit Freundschaft zu tun.
Genau. Eine ganz andere Welt als hier in Forst, obwohl es ja hier auch Weinberge gibt, aber die du gerade angesprochen hast, sind dann doch von einem anderen Kaliber.
Genau, ja, genau. Geht es auch um Klettern, auch in den Pfalz kann man ja sehr schön klettern, im Buntsandstein. Das sind, ja, macht großen Spaß.
Ethik der Weinbereitung.
Aha. Ja, Wein sehe ich schon als ein besonderes Getränk. Es ist ja nicht gleich vielen anderen, die man mal so im Alltag aus dem Tetrapack ausschenkt und so weiter. Und denke schon auch, dass jeder Winzer sich ein bisschen entscheiden muss, ob einem jedes Mittel recht ist oder ob man sagt, nee, Wein ist ein Kulturgut auch und ein besonderes Getränk. Und deshalb beschränken wir uns auch auf traditionelle Methoden der Weinbereitung. Und haben das auch, ja, trage ich auch so ein bisschen nach außen und sage, wir wollen uns da schon ein bisschen auf das Traditionelle auch reduzieren letztendlich und auch so ein bisschen die Ecken und Kanten belassen. Und es muss nicht jedes Jahr gleich schmecken, weil das ist auch ein bisschen das Besondere am Wein, dass er diese Individualität hat und auch unheimlich Spielraum für Diskussion und Genuss.
Handwerk.
Handwerk, ja, das spielt da im Grund auch schon sehr mit rein. Ich denke, die Technik ist sehr gut geworden in den letzten Jahren und da kann man auch, ich verschließe mich da auch nicht, natürlich nicht komplett und das wäre ja auch in heutiger Zeit, ich glaube, nicht mehr ganz up to date, wenn man sagt, man macht alles mit dem Pferd oder sowas. Das wäre jetzt nicht ganz mein Ding, aber ich denke schon, dass man jetzt gerade sowas wie eine ordentliche Handlese, wo man sehr detailliert zu verschiedenen Zeitpunkten genau das und das rauslesen kann, das kann man nach wie vor technisch nicht lösen. Wie gesagt, das ist deutlich besser geworden. Wir lesen auch ein bisschen was mit dem Vorlernter, wobei immer von Hand vorgelesen wird. Das ist jetzt bei der Lese, aber das zieht sich ja auch durchs ganze Jahr hindurch, dass man ja, jeder Stock ist verschieden und muss verschieden bearbeitet werden, vom Rebschnitt, letztendlich vom Pflanzen bis hin dann zur Lese. Sehr, sehr, sehr viele Schritte, die zum Großteil von Hand gemacht werden bei uns. Ja.
Zukunft der Monokultur im Weinbau.
Ja, ich sage immer, Weinbau ist eine Monokultur, das kann man nicht wegreden. Das hört sich ja irgendwie nicht schön an, aber es ist so und wir versuchen das auch aufzubrechen, möglichst, um Biodiversität reinzubringen mit verschiedenen Begrünungen, mit einer Kompostwirtschaft, wo wir die Böden gesund halten und da möglichst viel Leben jetzt im Boden, aber auch dann im Umfeld ja, zu erhalten. Und da hatten wir in Forst auch das große Glück, dass die Flurbereinigung relativ spät war, wo schon auf ökologische Gesichtspunkte viel mehr Wert gelegt wurde, wie dann in den 60er, 70er Jahren. Da war es in Forst dann erst dann in die 80er rein, in den Toplagen. Und da haben wir doch eine ganz gute Biodiversität, auch schon vom Grund her. Aber natürlich ist ja, Öko-Bewirtschaftung mit dem Boden arbeiten, doch sehr wichtig, halte ich für die Grundlage.
Und da sind wir ja noch nicht am Ende unserer Erkenntnisse. Ne? Es kann ja durchaus sein, dass wir da in 10 Jahren, 15 Jahren auch noch andere Erkenntnisse haben, dass noch mehr Biodiversität möglich wird, Nicht, dass wir vielleicht da einen bunten Gemüsegarten hinkriegen, aber mehr ist vielleicht doch noch möglich.
Ja, ich glaube, allein der Gedanke, wie viel Leben im Boden ist, so viele Millionen und Milliarden von Mikroorganismen, selbst auf einem in der Handvoll guten Boden, da geht so viel Interaktion ab, was wir noch gar nicht wissen und teilweise noch gar nicht erforscht ist. Es gibt immer so ein schönes Beispiel, Symbiose zwischen den Pflanzen und Mikroorganismen mit Leguminosen. Das ist nur ein Beispiel, ja, wo Bakterien Bodenstickstoff aus der Bodenluft Stickstoff sammeln und wiederum der Pflanze zur Verfügung stellen und die Pflanze dafür Energie liefert. Aber das gibt es millionenfach, ja, und das ist noch in den Kinderschuhen. Ja.
Ist eigentlich Wahnsinn, ne, dass wir auf dem Mars fliegen können und solche Dinge noch nicht kennen.
Ja, definitiv, ja.
Der ideale Wein, was ist das für dich?
Der ideale Wein, ja, der ideale Wein ist anders bezogen, würde ich sagen. Es gibt den idealen Wein gar nicht. Es kommt immer darauf an, wann, mit welchem Essen, aber am allerwichtigsten halte ich fast mit wem. Weil es macht einfach Spaß auch, oder am meisten Spaß mit guten Freunden, mit sympathischen Leuten Wein zu genießen. Und was bringt das tollste Essen auf den Tisch, wenn ich mit lauter Deppen am Tisch sitze, dann kann man zwar vielleicht das Essen genießen, den Wein dazu, aber man ist für sich in seiner Blase und die Gesellschaft gehört dazu. Klar, ein toller Riesling, was schön 2, 3, 4, 5 Jahre gereift in der Flasche. Kann schon was, ja.
Sprichst du immer gerne auch über Wein oder kannst du auch mal schweigen?
Ich habe schon mal gesagt, ich könnte auch zuhören. Ist nicht immer mit Schweigen gleichgesetzt, aber nur wer zuhört, lernt Neues. Also wer nur redet, kommt nicht weiter.
Kann also ich viel mit anfangen. Das ist ja auch mein Job hier. Ja, genau. Sehr schön, ja. Und ein letzter kleiner Ball, Inspirationsquellen für dich.
Ja, Inspirationsquellen würde ich schon sagen, ist schon auch so Natur. Also neben dem, was wir vorhin kurz hatten mit Berge, das spielt ja auch ein bisschen ineinander rein, einfach mal eine Stunde durch den Weinberg laufen, jetzt gar nicht, um jetzt sich die Weinberge konkret anzuschauen, sondern einfach zu sagen, ich nehme den Hund und laufe eine kleine Runde oder ich gehe in den Pfälzerwald und kriegt man schon den Kopf rein, oft auch so allein, mit Hund, ja, ist nicht allein, aber zumindest mit keinem Gesprächspartner in dem Moment. Und man braucht schon auch, glaube ich, Muße und Zeit, um sich dann manchmal so ein bisschen neue Ideen kommen dann eher, wie wenn man jetzt nur schaffe. Mhm. Ja.
Fein. Du hast vorhin schon mal angedeutet, dass ihr gerne im letzten Jahr groß euer 400. Bestehen gefeiert hättet, wenn da nicht Corona dazwischen gekommen wäre. 400 Jahre, das klingt für mich zumindest als eine ungeheuer, fast unvorstellbar lange Zeitraum. Was erinnerst du oder was hast du quasi von dieser Geschichte erzählt bekommen? Was ist irgendwo dokumentiert? Und die erste Frage, und wie war dann der Moment, als deine Eltern dir gesagt haben, mach weiter, willst du weitermachen? Wie hast du dann quasi auf der Basis dieser Historie hier gestartet? Mit welchen Ideen und Visionen?
Gut, die 400 Jahre, das ist einem ja gar nicht so allgegenwärtig, wenn man einfach hier im Weingut aufwächst und ist halt ein traditionelles Weingut, da macht man sich jetzt nicht ständig damit, konfrontiert man sich nicht damit. Jetzt als junger Mensch ist natürlich schon auch der Punkt, dass im ersten Moment alles erstmal irgendwie traditionell wirkt und ein bisschen altbacken gewirkt hat. Bevor ich in die Weinbranche eingestiegen bin vielleicht Und hat man sich dann schon seine Gedanken gemacht, ob das das ist, was man machen möchte. Aber ja, ich denke schon, dass dann irgendwann einem auch bewusst oder mir bewusst wurde, dass es auch ein großer Schatz ist, den es irgendwo auch zu bewahren gilt und was einfach schön ist. Jetzt nicht nur, dass man sagt, das ist eine Bürde oder sowas, sondern dass es einfach auch eine tolle Sache ist. Ja. Ja. Und jetzt von Geschichten, was man so erzählt kriegt, natürlich kriegt man, habe ich jetzt über meine Großeltern und so, irgendwelche Anekdoten oder sowas, aber jetzt weinbaulich, ich meine, da gab, wir haben auch so eine kleine Broschüre gemacht, wo man so ein bisschen diese Eckpunkte in der Geschichte des Weinguts auch da ein bisschen aufgezeigt haben. Klar, dass da jetzt der Kauf des Forsterkirchenstücks dazugehört, was sehr früh auch stattgefunden hat, 1656 bereits. Da war es im Besitz vom Spital in Deidesheim. Und da hat der Sonntagsspindler, der 1620 nach Forst kam, diese Lage gekauft. Und da steht auch in der Lagekirchenstück so ein Gedenkstein dazu, wo das niedergeschrieben ist. Ein Dreiviertelmorgen Weingart im Kirchenstück mit seiner Hausfrau Magdalena gekauft, irgendwie so in dem Wortlaut. Also die Hausfrau wurde auch genannt. Also sehr, sehr gnädig.
Oh, sehr gnädig, ja. Das war noch eine andere Welt,
Ja,
ne?
andere Zeit, ja.
Das war eine
Genau,
andere Zeit.
Dreißigjähriger Krieg, dadurch kam dieser Sonntagsspindler nach Forst und hat halt angefangen, da Weinbau zu betreiben, ja, Weinberge zu kaufen. Und seitdem ist die Familie Spindler in Forst. Da sind daraus drei Weingüter entstanden. Ein Weingut, das Weingut Wilhelm Spindler, ist heute nicht mehr in Betrieb, aber Weingut Lindenhof Eugen Spindler ist nach wie vor auch im
Auch
Business,
in Forst.
auch in Forst, genau. Und wir, das war ein guter Heinrich Spindler.
Und in welchem Zustand hast du es dann übernommen?
Da muss ich sagen, habe ich mich, böse Zungen würden vielleicht sagen, der hat es gemacht, der Nest gesetzt. Aber man muss natürlich auch so ein Nest immer pflegen, sonst zerfällt es natürlich auch. Das ist tatsächlich so, dass das Weingut schon auch im Vergleich jetzt zu manchen Kollegen doch schon relativ gut dastand, auch gerade was die Rebsorten angeht. Das war mal so ein, ist ja immer so ein Langzeitprojekt. War ich glücklich, dass ich da nicht mit einem ganzen Bauchladen von 30 verschiedenen Rebsorten zu tun hatte. Und klar, natürlich habe ich an vielen Schrauben gedreht, was in die Ökobewirtschaftung angeht, was jetzt von der Handarbeit, was im Keller, Investitionen im Keller, was die konsequentere Ausbau, ob das Spontangärung ist, ob das Verzicht auf Schönungen ist, ob das ja auch, sag ich mal, vielleicht weniger technisch vom Ausbau her, ja. Aber ich sehe da mehr eigentlich viele kleine Stellschrauben wie jetzt die 180-Grad-Wende.
Also mehr Kontinuität
Ja, doch.
denn Revolution hier, ne? Du sagst, du hast im Weinberg im Grunde schon sehr gute Voraussetzungen vorgefunden. Du hast das gemachte Nest ein bisschen sogar gesagt. Das heißt, nicht nur der Rebsortenspiegel war in so einem Zustand, dass du sagst, da kann ich mitarbeiten, sondern auch die Alter der Anlagen, die Genetik der Pflanzen, da wirst du sagen, das hat
Ja.
alles schon ganz gut gepasst.
Ja, das hat schon relativ gut gepasst. Ja, wir haben jetzt auch mittlerweile in den alten oder in den Toplagen einen sehr alten Rebbestand. Natürlich habe ich auch immer wieder ein bisschen was nachgepflanzt, aber im Großen und Ganzen sind wir da im Schnitt so um die 30 Jahre und teilweise über 40. Und das halte ich auch für, ja, für doch sehr sinnvoll, weil es gerade der Klimawandel doch den Reben zusetzt. Und habe da auch gemerkt, nicht nur Hitze und Trockenheit, auch 2016, wo es sehr, sehr feucht war, haben die alten Reben das viel besser verkraftet wie so junge Reben, die da einfach doch weniger Reserven und ja, haben und dadurch einfach auch ja, ein viel ausgewogeneres Wachstum, ausgewogenere Ausreifung und so weiter stattfinden bei alten Reben.
Liegt es
Das ist
daran, dass die jungen Reben eben noch nicht so tief wurzeln und dann mehr in der Kälte im Wasser stehen?
Ja, wahrscheinlich auch. Es hat sicherlich mit dem Ausprägungswurzelwerk zu tun, aber auch jetzt, ich sag mal, Reservestoffe im Stamm, vielleicht auch ein ausgewogeneres Wachstum schon, von weniger, schon etwas zurückgenommen, kleinere Träubchen, etwas lockerbeeriger, gar nicht mehr so unbedingt, ja, so stark wüchsig in die Frucht rein und so, dass da einfach schon ein bisschen eine Ausgewogenheit da ist. Ich meine, das ist ja bei Menschen auch vielleicht vergleichbar, dass man doch da auch so ein bisschen mehr in Balance ist irgendwann als, ich sag mal, mit 16, 18-Jähriger, wo man einfach raus und Gas und immer voll
Ja,
Power und so.
er spricht ja nicht umsonst von den Wirrungen der Pubertät,
Ja,
ne? Das ist in
genau.
der Tat, ja, das ist ein guter Vergleich, glaube ich. Das heißt, im Weinberg Kontinuität, du hast im Keller angedeutet, dass du da ein paar Stellschrauben schon anders justiert hast im Vergleich zu deinen Eltern. Was war denn sozusagen weinstilistisch das Ziel, wenn du jetzt sagst, du hast im Grunde genommen, was die Herstellung anbelangt, Weinberg und Keller eher Kontinuität denn Innovation oder Neuerungen durchgesetzt. Was für eine Stilistik hattest du im Kopf? Weil das ist ja letztlich, wo alles darauf hinausläuft. Wie
Ja,
soll der Wein denn werden?
klar. Also wie gesagt, ich hatte das Glück, dass da die Weinqualität schon wirklich auf sehr hohem Niveau war und auch da auch anerkannt wurde. Ich glaube, dass oder die Richtung eher so ein bisschen mehr in die Tiefe ging. Wir hatten sehr schöne Weine, sehr, sehr klare Weine, sehr fruchtbetonte Weine, ausgewogen auch, was Süße und Säure angeht. Knackig, aber immer so ein bisschen ein kleines Süßeschwänzchen vielleicht noch dabei, wo ich sage, wir sind etwas trockener geworden, wir haben ein bisschen mehr Struktur reingebracht. Ob das jetzt mit Standzeiten, mit der Presse, wo man vielleicht ein bisschen detaillierter arbeitet, mit Vorklärung, also um den Trub absitzen lassen, aber vielleicht doch noch ein bisschen von dem feinen Trub mitnehmen, um ein bisschen Dichte zu bekommen. Alles, was jetzt, ich sag mal, Standzeiten, Maischegärung, Holzfass oder auch jetzt dieser Klärungszustand, also Trübheitsgrad bei der Gärung angeht, schafft entweder mehr Dichte und Kraft oder man geht ganz in die schlanke, sehr brillante Richtung. Und da sind wir und ich für mich auf jeden Fall nach wie vor auf der eher in die Brillanz gehen, wo ich sage, das ist deutscher Wein. Deutscher Wein kann das wie kein anderer fast weltweit oder weltweit würde ich sagen, dass man dieses schöne Spiel von Filigranität, Mineralität, Säure, auch Frucht gehört dazu, dass es da ist. Auf der anderen Seite habe ich doch natürlich diese Stilmittel auch mehr integriert, um ein bisschen mehr Tiefgang und Struktur und Substanz auch zu bringen.
Wie viel Frucht darf denn sein, ohne dass es kitschig wird?
Das ist wieder die Zielfrage. Frucht darf generell sein. Ich muss sagen, es gibt ja viele oder neuere Entwicklungen, wo es heißt, nee, Frucht ist schlecht und möglichst keine Frucht. Ich glaube, Frucht gehört auch zum deutschen Wein dazu, gehört auch zum Riesling dazu. Natürlich darf es nicht jetzt die Frucht dominieren, dass man reinriecht und ich sag mal in die Exotik und unheimlich tropfigen Aromen und sonst gar nicht viel kommt. Aber gerade das Zusammenspiel von diesen genannten Attributen, wo es dann auch in die, ja, das unheimlich pikante Spiel von Süße und Säure und etwas Frucht und Mineralität mit Tiefgang, Länge, das ist es, da gehört, das sehe ich als was ganz anderes, wie wenn es dann in eine breite, holzige, schmelzige und hefige Richtung geht.
Und das ist sicherlich auch, was ich raushöre, auch mehr dein eigenes Trinkbedürfnis, dein eigenes Genussbedürfnis geht mehr in diese stilistische Richtung.
Würde ich sagen, ich fand es ganz interessant, im Nachhinein eigentlich sehr logisch, aber ich habe schon relativ viel aus dem Burgund getrunken gehabt, aber aus dem Chablis relativ wenig. Und habe dann jetzt in den letzten 2 Jahren öfters mal Chablis probiert und war ganz überrascht über diese Filigranität von französischen, von diesen Chablis-Weinen.
Auch Schlankheit,
Auch Schlankheit,
ja,
genau.
ja.
Auch Kargheit teilweise.
Ja.
Aber das hat mich sehr, sehr begeistert und sehe ich auch irgendwo so ein bisschen die Parallelen dann auch wiederum zu ein bisschen diese kühlere Anbauregion, was in Deutschland ja auch der Fall ist. Ja.
Und viele, nicht alle, aber doch sehr viele Chablis traditionell auch ohne Holz oder zumindest ohne massiven
Genau, nicht
Holzeinsatz.
zu, ja, richtig,
Das kommt dazu. Ich habe nichts gegen Holzeinsatz, ich will nur die Parallelen sehen, ne? Ja, das.
ja. Und das hat für mich jetzt auch wiederum gezeigt, selbst nach Jahrzehnten des Weingenusses und Weinkennenlernens und verschiedenen Regionen und selbst Weinmachen, lernt man doch immer wieder was Neues kennen. Und das ist dann schon schön auch. Die Welt des Weins ist unergründlich. Ja.
Wenn wir gerade da sind, wie erlebst du gerade das, was hier so auch hierzulande an Dynamik und an, sagen wir mal, an auch an stilistischem Experimentieren und im Weinberg gibt es auch Dinge, die neu ausprobiert werden. Ist aus meiner Sicht ist eine relativ fruchtbare und relativ dynamische Phase.
Sehr, denke ich auch. Ich denke auch gerade die Kommunikation unter Winzern ist sehr gut. Das ist auch schon jetzt nichts ganz Neues. Das findet schon seit 2 Jahrzehnten vielleicht statt, mehr und mehr. Aber man wird einfach, denke ich, doch offener. Je jünger fast, desto offener. Und ich bin auch jetzt in mehreren Winzergruppen, Wine Changes zum Beispiel, das ist eine sehr dynamische Gruppe, wo man sich ständig austauscht, jetzt auch mit anderen Winzerfreunden, mit unserem Woi-Treff, wo der Andreas Hüttwohl und der Alex Pflüger dabei sind, wo wir immer schön viele gute Weine trinken auch und diskutieren. Und das ist einfach eine fruchtbare Diskussion. Und ja, da hilft man sich gegenseitig. Es ist so, jeder hat mal eine Frage. Oder sagt, ist sich unsicher bei irgendwas und in so einer Gruppe ist man dann doch, kommt man da auch, oder zumindest unter Vertrauten, kommt man da ganz gut zurecht, denke ich. Und das bringt alle weiter.
Wenn du da mal reinhorchst in die letzten Treffen, gerade mit vielleicht Andreas oder Alex oder auch anderen, was sind so, wenn ihr fachliche Dinge besprecht, was sind so die Knackpunkte oder die Dinge, die im Moment so viele von euch umtreibt? Gibt es da so Themen?
Gut, klar, es geht immer in verschiedene Richtungen, aber natürlich Klimawandel ist schon auch ein Punkt, der die Winzer beschäftigt und teilweise auch manchmal besorgt, sogar auch, ja. Dieses Jahr würde man fast sagen, würde man fast zum Klimawandelleugner werden, aber das braucht man, glaube ich, nicht zu diskutieren. Ja, wir merken das deutlich und haben da auch, denke ich, habe ich da auch schon recht viel Stellschrauben auch ja, wo man ausprobiert, wie kann man dem auch gegensteuern. Und da hat man viele Stellschrauben. Und das macht sogar Spaß, da was auszuprobieren, Ergebnisse wiederum auch zu schmecken und so.
Und
Ja.
auch auszutauschen, ne?
Ja,
Was hast du für Erfahrungen gemacht
genau.
mit
Mit dem, ja.
du kannst ja, was ist Bodenmanagement, das Laubmanagement, auch das Lesemanagement. Es gibt ja
Genau.
viele Phasen, wo du Stellschrauben so oder so stellen kannst. Und ich glaube, da ist noch nicht aller Tage Abend, auch was jetzt den Umgang mit den Herausforderungen des Klimawandels anbelangt.
Ja, da ist gerade, ich meine, du hast ja schon 2 Punkte angesprochen, was das Laub angeht, was die Beschattung angeht von Trauben, ja, die Lesetemperatur angeht, ist in Deutschland noch in den letzten 2 Jahren vielleicht, dass man sich da mal drüber Gedanken gemacht hat.
Dass man
Also wir
morgens
haben
früh oder
jetzt,
nachts erntet.
genau, wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr, Moment, das muss ich gerade überlegen, 2020, ja, Das haben wir um 1 Uhr aufgehört zu lesen, weil es einfach dann auch fast jeden Nachmittag 28 Grad war.
Habt ihr Party gefeiert?
Genau, da haben wir uns hier hinten rausgesetzt und haben gegrillt. Ja. Sogar, das ist tatsächlich nicht jeden Tag, aber passiert, weil wir einfach dann am Nachmittag dann doch nochmal wärmer wird immer. Auch was die Aroma, das Erhalt, den Erhalt der frischen Aromen, ja, das kann man sich vorstellen, wie bei so einem Apfel, der hochreif ist, wenn man den in die knalle Sonne legt, dann dauert es nicht lange, hat er braune Stellen. Das ist bei den Trauben auch nichts anderes, ja. Deshalb sind wir dieses Jahr eigentlich ganz zufrieden mit dem Verlauf, dass alles ein bisschen später ist. Und ich glaube, dass die Riesling-Lese eher im Oktober stattfinden wird dann wieder.
Dieses Jahr.
Ja, genau, bei kühleren Temperaturen, schön langsam, weiterreifend. Das ist schon optimal, ja.
Jetzt lass uns mal einen Blick werfen auf dein Sortiment. Du hast am Anfang gesagt, 80% etwa Riesling.
Ja, genau.
Was gibt's noch?
Es gibt noch Weißburgunder, Grauburgunder, Sauvignon.
Okay.
Das ist noch im weißen Bereich. Dann produzieren wir ein Blanc de Noir und ein Rosé. Und im roten Bereich haben wir einen Spätburgunder.
Einen
Spätburgunder. Mhm. Und im Normalfall eine Rotwein-Cuvée. Da haben wir Merlot, Blaufränkisch, Cabernet.
Okay.
Also diese vier Rotweinsorten.
Auch ein Sekt?
Ein Sekt, ja.
Habt ihr auch, okay. Ja. Okay. Das hört sich jetzt trotzdem viel an, alleine jenseits des Rieslings, ne?
Ja, genau, jenseits des Rieslings. Da kommt noch die Weißwein-Cuvée Drei Trauben. Das ist Weißburgunder Riesling Sauvignon, ist so ein sehr Sommerweintyp, würde ich sagen. Ein bisschen unkomplizierter auch, aber sehr fruchtbetont von der Nase, vom Sauvignon, ein bisschen geprägt, obwohl er nur 20%, knapp 20% hat. Dann auch ein bisschen Körper vom Weißburgunder und eine schöne Struktur vom Riesling, ein saftiger Wein.
Ja. Und beim Riesling ist das sicherlich aufgebaut, wie mittlerweile fast ja üblich, Gutswein, Ortswein und dann Lagen.
Genau, ja. Ich habe die Vierstufigkeit. Genau. Gutswein, Ortswein, erste Lage, große Lage.
Was hältst du davon, wenn wir was probieren?
Ja, immer gerne.
Markus, vielleicht noch eine Frage, bevor wir den Wein probieren. Die Forsterlagen haben ja schon so ein bisschen was Sagenumwobenes, ne? Also Kirchenstück, Jesuitengarten, da gibt es den Pechstein, Ungeheuer. Also ich muss gestehen, ich bin ein absoluter Fan auch von Pechstein.
Ja,
das ist so eine besondere Lage, wie ich finde.
Können wir auch gleich probieren.
woher rührt das? Ist das tatsächlich, dass da von den Lagen her tatsächlich ein anderes Potenzial ist, als sagen wir mal die Lagen in Wachenheim oder in Deidesheim oder in der näheren Umgebung? Oder waren es vielleicht die Winzer der letzten 100 Jahre oder wie lange man zurückgucken will, die einfach ein besonderes Händchen hatten, ein bisschen mehr Engagement hatten, ein bisschen mehr Fleiß oder was auch immer, was dann im Ergebnis dazu geführt hat, dass einfach diese Lagen das größere Renommee haben. Was ist da deine bescheidene Einschätzung?
Ja, ich denke schon, dass es schon mit den Böden hauptsächlich zu tun hat. Wir haben ja in Forst drei verschiedene Gesteinsarten auf einem Quadratkilometer. Und das ist so im Grunde das Geheimnis auch dieser Lagen. Also alles, was zwischen dem Ort und dem Pfälzerwald, das ist gerade im Grunde 1 Kilometer hoch zum Pfälzerwald und der Ort ist ungefähr 1 Kilometer lang, ist ein Straßendorf ursprünglich.
Das Buntsandstein?
Genau, Buntsandstein, Basalt und der Kalkmergel. Und das ist meines Wissens zumindest die einzige Stelle, wo es wirklich so eng zusammengepackt, so eine Vielfalt da ist. Und Buntsandstein kommt eigentlich in der ganzen Pfalz vor. Auch Kalk kommt an einigen Stellen vor. Kalkriffe aus der Urzeit. Und dann der Basalt, also Forster Pechstein, im Jesuitengarten auch vertreten. Teilweise im Kirchenstück ein bisschen. Und Teile vom Ungeheuer, wo es noch ein bisschen streift. Dort sind wir nicht vertreten, aber in den anderen genannten Lagen.
Und der Basalt, wo kommt der her?
Der Basalt kommt vulkanischer Ursprung. Ich glaube 53 Millionen Jahre, bin ich mir jetzt mit der Zahl gerade nicht ganz sicher. Her hat es eine vulkanische Aktivität gegeben. Also hat mit der Absenkung des Rheingrabens zu tun, hat es an den Rändern so Risse gegeben und hier in Forst anscheinend eine relativ tiefe Spalte, wo einfach Magma aufgestiegen ist. Aber es ist nie wirklich zum Ausbruch, wie man sich einen Vulkan vorstellt, dass es kilometerweit schleudert, sondern es ist aufgestiegen, vielleicht ein bisschen rausgeflossen, aber dann hauptsächlich auch in diesem Krater dann auch schon erkaltet.
Also historisch natürlich dann deutlich jünger als die beiden anderen Gesteine, ne?
Genau, also jünger auf jeden Fall wie der Buntsandstein, beim Kalk würde ich sagen auch, ja.
Und kommen die dann durch ein, wie muss ich mir das vorstellen, kommen die quasi so wild durcheinander vor?
Ja, klar.
Oder gibt es klar abgrenzbare Ecken, wo du sagst, da ist Buntsandstein innerhalb des Pechsteins zum Beispiel oder
ja,
da haben
ja,
wir...
Ja, ja, es gibt schon, es ist natürlich, die Übergänge sind fließend, klar, ist Natur, aber... Es gibt Stellen, wo man auf den Boden schaut, wo sehr, sehr viel Kalk, wo fast weiß ist. Und dann auf der anderen Seite Stellen, wo man sehr stark den Basalt sieht und weniger Buntsandstein. Und dann auch wiederum Stellen, wo sehr sandig und fast nur Buntsandstein zu sehen ist. Aber natürlich kommt es auch, es gibt fließende Übergänge und Gemische. Jetzt zum Beispiel in der Lage Forster Kirchenstück kommt das alles ein bisschen zusammen noch dazu. Ein bisschen tiefgründigerer und höherer Lehmanteil vom Unterboden her und dadurch auch immer eine gute Wasserversorgung in den Lagen hinter den Häusern, also Freundstück, Kirchenstück und Jesuitengarten, die ja auch ja, sehr warm sind und da auch in kühlen Jahren immer zur Vollreife kommen. Und auf der anderen Seite dann in warmen Jahren schon auch, wo man aufpassen muss, dass man nicht zu spät liest dann auch.
Ja, also mich interessiert es immer, was macht den Unterschied aus, ne? Zum Beispiel zum Greinhübel oder zum Gerümpel oder was auch immer. Man könnte ja viele, viele Beispiele nehmen. Natürlich wird man immer kleine Unterschiede, objektive finden. Und trotzdem frage ich mich immer, ist wirklich genau das dann tatsächlich auch der Faktor, der die Differenz nachher in der Stilistik macht? Oder ist das nicht vielleicht viel eher auch die Handschrift des Winzers? Des Winzers,
ja. Ja, es haben auch jetzt in der Schule in Neustadt, also an dem DLR, hat es Studien gegeben, wo es heißt, Nummer 1 ist die Handschrift des Winzers. Also man kann aus der perfekten Lage einen ziemlich schrottigen Wein machen. Und auf der anderen Seite kann man aus einem Rübenacker auch noch einen recht passablen, trinkbaren Wein machen. Mhm. Also es ist natürlich das Zusammenspiel. Und dass man Wein unheimlich prägt mit Vinifikation, ist auch klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel 100% Maischegärung mache und 100% im neuen Barrique ausbau und ich sag mal im Extremfall über Jahre in egal
auf der Hefe lassen,
ja. Und auf der anderen Seite Ganztraubenpressung, Edelstahl,
Tempo.
Ja. Das sind ganz, da kommen ganz, ganz verschiedene Weine raus. Und da ist die Lage erstmal an 100. Stelle hinten dran, vielleicht. Ja,
ja, ja. Auch die Mikrobiologie im Keller, ne? Wenn du der einen alten, feuchten, kalten Keller hat und da vinifiziert oder ausbaut, ist ein komplett anders als jemand, der im in der großen Halle das Ganze machen muss.
Ja, ja, letztendlich im Detail schon. Ja.
Ja.
Ja. Klar, das ist immer die Frage, schmeckt man das? Ja, man wird's, wenn man so das nebeneinander hat, wird man es nicht schmecken wahrscheinlich, aber trotzdem macht das ganze Konglomerat, macht das Ganze aus, ja, diesen Mosaik.
Ja. Ja. Also Wein ist nichts für einfache Antworten.
Ja. Genau, denn ich habe jetzt als ersten Wein mal den 2020er Forster Riesling rausgesucht. Das ist bei uns jetzt im mittleren Segment, ich würde ihn als Klassiker fast bezeichnen, ist ein sehr typischer Riesling, auch in diese ein bisschen mineralische Richtung und spielt bei uns ja gerade in dem Bereich auch mit die Hauptrolle. Ja.
Also aus ganz verschiedenen Forsterlagen.
Genau, das ist hauptsächlich die Vorlese aus Ungeheuer, Pechstein und Freundstück und in kleinen Teilen auch Forster Stift dabei.
Okay, wo ist der Stift?
Forster Stift ist direkt unterhalb des Ortes, zwischen der Bahnlinie und dem Ort.
Okay.
Da haben wir einen schönen Winger, den wir da ein bisschen vorbereiten dafür, für den Forster. Ansonsten nennen wir Forster Stift nicht als Lage, sondern gibt dann Gutswein.
Das ist jetzt 2020, nehme ich an.
Das ist 2020, genau.
Noch ein bisschen mit CO2.
Genau, ist jetzt, kann man überlegen, 2 Monate ungefähr gefüllt. Und genau, ist jetzt auch im Mai in den Verkauf gekommen, also jetzt gerade einen Monat im Verkauf, hatten jetzt auch noch den 19er teilweise.
Und 2020 war für euch ein gutes Jahr, glaube ich.
War für uns ein sehr gutes Jahr. Ich muss sagen, anfangs so im Keller, was ich probiert habe, war ich von vornherein begeistert von dem Jahrgang, haben aber als sehr zurückhaltend und fast verschlossen eigentlich wahrgenommen, sehr filigran und was mir entgegenkommt, aber habe noch teilweise gedacht, oh, da ist wenig, ja. Aber hat sich so schön auch geöffnet und mittlerweile entwickelt und präsentiert sich heute, denke ich, toll. Hat diese Filigranität behalten, ist
Aber ausdrucksstärker geworden, ne?
ausdrucksstärker geworden, ja, ist relativ leicht. Also, wir haben auch 2020 relativ ja, gute Öchslegrade gehabt, aber nicht. Also wir waren froh, dass sie nicht zu hoch waren und dadurch auch leichtere Weine. Also jetzt hier sind wir jetzt bei 12, 0, das ist jetzt nichts, nicht besonders leicht, aber ist jetzt, denke ich, schon auch ein sehr verspielter und ein bisschen eine Kargheit auch drin.
Das ist ein Wein, der, ja, wie so viele Weine, finde ich, fast aus Forst, die ich die letzten Monate probiert habe. Er kommt verhalten und gibt dann ungeheuer Gas. In der zweiten Trinkphase gibt er Gas und behält dieses Tempo, diese Dynamik, ja, auch stürmische Art, bis hinten raus. Bis lange nach dem Schlucken. Ist also für mich sicherlich auch bedingt natürlich durch seine Jugendlichkeit. Wir haben eben von Pubertät gesprochen. Der hat sicherlich noch ein bisschen von dieser Jugendlichkeit, von dieser Ungestümtheit. Aber so wie er reinkommt, sieht man schon, ich glaube, das wird sich auch noch weiterentwickeln, dass er diese Ruhe und diese Feinheit noch stärker auch im mittleren und im finalen Teil kriegt,
Ja.
ohne vielleicht, dass er ganz das Temperament verliert.
Ja, also ich denke auch, dass das jetzt ein Wein ist, der sehr schön zeigt, was wir vorhin, das Thema, was wir vorhin kurz angeschnitten hatten, wo ich versucht habe, ein bisschen mehr weg von der, ich sag mal, fast banalen Frucht, hin zu mehr Substanz und Druck auch am Gaumen, der auch einfach bleibt und auch einen schönen Eindruck hinterlässt. Ich denke, das merkt man jetzt bei dem Wein schon. Und es ist einfach auch ein typischer Riesling für Forst. Und das soll er auch sein. Also es muss, beziehungsweise es steht Forst drauf. Es ist ein Ortswein. Es steht Forst drauf. Und er soll auch nach Forst schmecken. Das ist gerade dieses Klassifizierungsmodell. Leider haben das selbst manche Winzer noch nicht so richtig, ja, von den Kategorien. Oder ich, gerade jetzt im Gutsweinbereich, da steht Pfalz drauf. Und das soll einfach ein klasse Pfälzer Riesling sein.
Ja, that's it.
Und nicht mehr und nicht weniger. Und hier versuche ich dann jetzt bei den Ortsweinen doch auch die verschiedenen Ortschaften voneinander abzugrenzen. Und dass man, das ist immer nur das Ziel, ja. Ob das immer so klingt, ist die andere Sache. Aber
Was wäre der Unterschied zu Deidesheim?
zu Deidesheim. Bei uns ist jetzt hauptsächlich Herrgottsacker, das ein sehr leichter, sandiger Boden auch ist und oft in so eine Steinobst-, Pfirsich-, aprikosige Richtung reingeht. Sehr saftig. Hier im Vergleich der Forster sehe ich doch mehr strukturiert, mehr
Druckvoller,
Mineralität.
ja.
Beim Rupertsberger, das wäre der dritte Ortswein, den wir machen. Haben wir im Unterboden zumindest schwereren Boden und da geht es oft mehr in die Würze und mehr Kraft und mehr fast manchmal so ein bisschen was Burgundisches drin. Ja, das.
Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Das macht total Sinn, diese Lagen dann auch, also diese Orte so abzugrenzen, dass zumindest deiner Interpretation nach das in der Flasche schmeckbar ist, was die Quintessenz des Ortes letztlich ausmacht.
Ja. Genau, und jetzt auch hier, Forster, wir haben ja gerade davon gesprochen, verschiedene Böden. Und das ist auch bei dem Wein, das ist aus verschiedenen Lagen mit verschiedenen Böden, verschiedenen Gesteinen. Und dadurch ist es auch ein Konglomerat daraus. Wenn ich jetzt nur ein Gestein nehmen würde, dann hätte ich ja die Lage. Deshalb verstehe ich manchmal nicht, jetzt gerade von dieser Kategorie her, wie man dann beim Gutswein oder beim Ortswein dann schon so eine genaue Gesteinsart draufschreibt. Aber ja, es ist auch von Ort zu Ort unterschiedlich, ja.
Ja,
Das
wenn
muss
es
man
einen
auch.
Ort gibt, wo man einfach nur
Genau,
Buntsandstein hat,
ja.
dann ist das ja
Ja,
legitim, ne?
ja.
Aber für Forst macht es
Ja,
keinen Sinn.
genau, für Forst. Ja, das ist vielleicht, da muss ich mich berichtigen, vielleicht ist es einfach so, ja.
Also das ist so ein Wein, der so hin und her changiert zwischen richtig Spaß machen, ne? Das ist toll zum Trinken und dann aber auch Phasen hat, wo er dich kitzelt und fordert. Also
Ja.
ganz leicht macht das einem dann doch nicht, ne?
Ja, gut, ich habe jetzt im Gutsweinbereich den Beppo, das ist mein, so heißt mein Gutswein, Gutsriesling. Der ist dann schon nochmal ein bisschen fruchtiger, ein bisschen mehr Zugang und auch von der Restsüße ein Ticken höher, wie jetzt hier beim Forster. Hier sind wir jetzt bei 4 Gramm und auch knackig von der Säure her, wo einfach schöne Spannung da ist. Und auch ein schöner Speisenbegleiter. Gerade wenn man mal auch sowas, auch den Forster, kann man ruhig 2, 3 Jahre in der Flasche aufheben. Gerade wenn man es in Verbindung mit Speisen hat, das ist ein tolles
Hat
Geschmackserlebnis,
jetzt
denke
schon durch die 1, 2 Grad, die er wärmer geworden ist, gewonnen. Macht ein bisschen auf und wird noch ein Tick freundlicher. Also das war was vorhin, das Karge hat er behalten, aber er ist jetzt ein Tick charmanter, ein Tick freundlicher und natürlich unendlich saftig, unendlich druckvoll im Finale. Und du rechnest mit einer Haltbarkeit von deutlich über 3, 4 Jahre, ne?
Ja, also ich denke so, die Ortsweine sind jetzt keine Weine, die man jetzt unendlich lagern kann und sollte. Aber das ist auch immer Geschmackssache, ja. Wer nur junge Weine mag, den empfehle ich innerhalb von 2 Jahren zu trinken. Wer sagt, nee, wenn ein Riesling mal so ein bisschen Reife bekommt, das liebe ich, sage ich ja, 5, 6 Jahre ist kein Problem. Und bei den großen Lagen 10, 12, 15, ich sag mal, je weiter, desto spezieller wird es auch, aber der Wein geht nicht kaputt. Ja. Und natürlich gibt es verschiedene Jahrgänge, die verschieden lagerfähig sind, klar.
Habt ihr auch bei euch noch ältere Jahrgänge, die man mal, wenn man das Weingut besucht, mal probieren kann? Oder es
Ja, wir haben ältere Jahrgänge natürlich in unserer Schatzkammer, sage ich mal. Wobei wir das jetzt nur zu besonderen Anlässen rausholen jetzt.
Ich denke natürlich jetzt tatsächlich auch, Markus, an euer Gutsrestaurant. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort drüben hier ist ja auf dem gleichen Platz hier, dass man da vielleicht zu einem interessanten Gericht auch mal was Reiferes probieren kann.
Ja, kann man. Allerdings, ich habe mir ein bisschen schwer getan mit der Menge, die ich zurücklege, weil man möchte natürlich auch nicht jetzt unheimlich ja, alte Bestände aufbauen, wo man doch nicht. Aber bis die letzten 6, 8 Jahre ist es eigentlich immer vorher ausgetrunken gewesen, bevor ich mir mehr als 3 Jahrgänge aufbauen konnte. Also Pechstein gibt es zum Beispiel von 17, 18, 19 im Moment im Gutsausschank zu probieren, kann man auch nebeneinander probieren dann. Und auch auf dem Sonnendeck, auf dem Freundstück Sonnendeck hinterm Gutsausschank hat mein Bruder jetzt irgendwie jetzt eine Weinbar in Zukunft geben, wo man direkt auf die Lage Forster Freundstück schaut, wird es dann auch verschiedene Jahrgänge Freundstück geben.
Weil das finde ich immer großartig, ne? Wenn man das sozusagen mit dem guten Essen probieren kann, den Wein also nicht auch auf dem Weingut, nicht quasi nur solo, sondern auch mal im Einsatz. Dann, wenn er Flagge zeigen muss, probieren kann
Ja.
und sich dann anschließend erst entscheidet, kaufe ich mir eine Kiste. Und wenn wir schon gerade über das Restaurant hier reden, dann Bruder betreibt es.
Genau, ja.
Was muss ich mir da für eine Küche vorstellen?
Ja, es ist schon, ich würde sagen, klassisch pfälzische Küche, wobei er da unheimlich einen Pfiff reingebracht hat, hat ja auch in sehr guten Häusern gelernt, da im Barreis, dann war in Köln, ich kriege jetzt den Namen gerade gar nicht, war ein kleines französisches Restaurant und ja, hat da eine gute Mutter in Vereinsheim und in der Schweiz, hat auch seine Frau kennengelernt, in Zermatt haben sie zusammen gekocht und hat da, denke ich schon, in den letzten Jahren und ist da unheimlich ja, aktiv und ja, jedes Jedes Jahr kommt was Neues und die Karte ändert sich ständig. Also es ist nicht ganz klassisch Pfalz, ja. Mhm. Jetzt keine, ich sag mal, Gourmet-Küche ist. Es ist immer noch bodenständig mit lokalen Produkten, regionale, saisonale Speisen und was hier in der Pfalz gibt. Und das wird auch sehr gern angenommen. Gerade der Garten ist ja wirklich ein Magnet, kann man fast sagen.
Ja. Das ja, ergänzt sich doch super, oder?
Ja, es ist wirklich eine schöne Symbiose. Wir können teilweise gar nicht so groß unterscheiden, ist das jetzt ein Gast, der zum Essen kommt und dann halt ein bisschen Wein mitnimmt, oder eigentlich zum Weinkaufen kommt und sagt, ach, ich esse noch eine Kleinigkeit. Das ist, ergänzt sich sehr schön und da kann man so ein bisschen die Bälle zuspielen. Das ist,
und ihr habt ja Mittagsküche und Abendküche?
Genau. Dienstag bis Samstag durchgehend warme Küche. Ja, man muss halt sagen, jetzt gerade in dieser nach Corona-Zeit, in den ersten Wochen, wo jetzt der Garten geöffnet war, da gab es wirklich Tage, da hat es 5-mal am Tag geregnet und die Gäste waren unterm Sonnenschirm, haben sich festgeklammert, wurden 3-mal am Rücken nass, haben ihr Essen gegessen, haben das auch genossen, sind rausgegangen und haben gesagt, es war so schön. Wir fahren jetzt wieder heim nach Frankfurt, aber es war so ein tolles Erlebnis. Es ist auch schon ein bisschen skurril irgendwie.
Ja, weil alle ausgehungert.
Ja, ausgehungert, ja, natürlich.
Ausgehungert, ja, sind. Ja. Und wenn dann noch ein bisschen was abenteuerliche Momente zu einem leckeren, bodenständigen Essen kommen, ja, was will das Herz mehr?
Ja, richtig. Ja.
Sehr cool.
Genau, Wolfgang. Ich habe als zweiten Wein den Forster Musenhang rausgesucht. Wir hatten es ja gerade eben schon mal von diesen Einzellagen, die jetzt auch ein bisschen näher am Wald sind. Und gerade Musenhang ist die Lage, eigentlich die kühlste Lage der Top-Lagen, ist als erste Lage klassifiziert. Wobei man ganz klar sagen muss, von der Qualität her, der Star, kann man sagen, der ersten Lagen. Auch jetzt durch den Klimawandel hat der Musenhang auf jeden Fall gewonnen. Und genau, durch die Waldnähe ist einfach am Nachmittag schon Schatten und dann die ganze Nacht und am Morgen echt kühle Luft, die da aus dem Pfälzerwald abfließt. Und dann aber auch wieder am Morgen als ganz oben am Hang, ist ja ein Osthang, als erstes wieder Sonne, also Abtrocknung und Erwärmung. Und hier auch der Kalk wieder vertreten. Von daher auch oft eine straffe Art, in sehr klare Richtung. Das ist auch jetzt, hier haben wir von wegen, aber was auch jetzt gerade von Klimawandel hatten, da haben wir jetzt von der Lese her sehr, was für uns auch ein bisschen was Neues ausprobiert, beziehungsweise 2019er Jahrgang erstmalig probiert, dass wir Sonnen- und Schattentrauben getrennt haben. Mhm. Und waren total überrascht vom Ergebnis, wie extrem die Unterschiede sind. Das war schon klar bekannt, dass Schattentrauben doch ein anderes Aroma und ein intensives, frisches Aroma haben. Aber dass die Unterschiede so extrem sind, ist man dann doch auch wieder schockiert, ja, und denkt sich dann, oh, super, dass wir das gemacht haben, ja, um das auch wirklich,
Erfahrung, ne?
eine Erfahrung, ein Aha-Effekt, nur mit eigenen Augen, eigener Nase, eigenem Geschmack, ist es doch nochmal tiefgründiger, wie man das gesagt kriegt.
Habt ihr sie dann nachher wieder assembliert oder habt ihr da getrennte Geschichten?
Nee, das haben wir getrennt gelassen.
Mhm. Okay.
Ja, 19 haben wir teilweise wieder zusammengetan und 20 haben wir es komplett getrennt gelassen. 2005 war ich in der Wachau, FX Pichler. Genau, und der Senior, der FX, hat damals auch schon gesagt, guck auf die Schattentrauben. Und das fand ich ganz interessant. Und,
also, exzellent, muss ich sagen. Das ist so das, was in jeder Hinsicht total gut gefällt. So eine etwas kühle, zurückhaltende Nase, die sehr viel Spiel hat, die Lust aufs Entdecken macht, die nicht gerade alles auf den ersten Blick schon preisgibt. Gefällt mir sehr gut, sehr fein, sehr elegant dann. Ja, Zitrus ist ein bisschen dezenter grüner Apfel dabei, ein bisschen Pampelmuse. Aber alles sehr, sehr fein. Aber entscheidend ist auch hier wieder der, der ungeheuer schöne Trinkfluss, ne? Das ist eine sagenhaft schöne Säure. Das ist, ja, ist keine, ja, unruhige Säure, sondern eine, die sich da sehr seidig durchzieht, also sehr hochwertige Säure. Und das macht so einen Trinkfluss, der gepaart ist von zwei sich abwechselnden Seiten, nämlich von einer, die mehr Temperament hat, wo mehr so dieser Grip auch eine Rolle spielt, und dann hat es aber auch was Seidiges, was, ja, Fließendes.
Ja, und, ja, schön.
Und genau das spielt mit mir, und sind die zwei Seiten, und das finde ich eine schöne Anmutung. Das ist ein Wein, der Spaß macht, ne? Der nicht zu viel fordert, aber der genau so viel fordert, dass man...
Ja, passt ja auch wiederum zu dem Kühle und Wärme am Morgen, dass das einfach so ein bisschen im Balance dann auch steht. Aber zu der Säure, ich fand der Jahrgang 2020 doch sehr die Säure relativ im mittleren Bereich, was den Wert angeht. Da waren teilweise stramme Säurewert, teilweise auch ein bisschen tiefer. Also wir waren da im mittleren, normalen Bereich. Und so hat sie eigentlich auch geschmeckt, dass sie immer ein bisschen präsent und fordernd und animierend, aber nie störend, immer integriert. Ja. Und das hat mir jetzt beim 2020er-Jahrgang sehr gut gefallen. Das hat sich auch so, zumindest mal, habe ich gemeint, so bei unseren Weinen ist mir aufgefallen, dass da das sich sehr, sehr, sehr balanciert.
Habe ich meinen Eindruck auch von 20 ist, dass die Säure eine filigranere im Sinne von seidigere ist als im Jahr vorher.
Ja.
Bei ähnlichen Leveln vielleicht, das kann ich nicht mehr genau erinnern, aber die Säure in 19 war mir ein bisschen rauer, ein bisschen
ruppiger. Ja,
ja, ein bisschen ruppiger, genau.
Obwohl der Wert da wahrscheinlich ähnlich ist, hat 19 bei uns auch ein bisschen kerniger und ruppiger fast. Da ist 2020 ist präsent, aber nie irgendwie vordergründig, sondern immer sehr, sehr integriert. Genau, ja. Ich hätte Forster Pechstein als nächsten Wein. Da sind wir jetzt vom Jahrgang 2019. Den habe ich jetzt aktuell auch im Verkauf so.
Und den bringst du auch wie die VDP-Weingüter dann
im September immer, ja, genau. Ja, ja, als die 20er werden dann auch im September kommen. Aber im Moment habe ich jetzt noch Ungeheuer und Pechstein vom Jahrgang 19 im Verkauf. Und dann ab September die neuen, genau.
VDP ein Thema für dich?
Ja, ich denke, VDP ist natürlich schon allgemein in der deutschen Weinbranche schon ein großes Thema, und ich ziehe den Hut, was sie gerade international fürs Renommee von deutschen Wein gemacht haben. Da muss man sagen, haben sie schon viel Arbeit geleistet und auch Erfolge gefeiert schon, denke ich. Und das muss man auch sagen, dass da jetzt auch gerade die Lagen, in denen ich jetzt hier auch vertreten bin, schon auch durch VDP-Betriebe auch eine Aufwertung oder eine Renaissance, eine Wiederentdeckung, kann man fast sagen. Mhm. Auf dieser Stellenwert, den sie jetzt heute wieder haben, war doch lange Zeit jetzt auch nicht so, ja.
Man hat gewusst, ne, schon auch natürlich in den 80er, 90er hat man gewusst, dass das gute Lagen sind. Ne? Ja. Aber das hat sich nicht auch immer in Qualität manifestiert und schon gar nicht unbedingt in Renommee.
Ja, genau. Ja. Das war vielleicht auch so ein bisschen, wenn man es vorhin von Kalifornien kurz, hast du Kalifornien kurz angesprochen, wie ich dort das Praktikum gemacht habe. Und da doch der eine oder andere, der sich mit Wein ein bisschen auskennt oder in der Weinbranche, dann auch schon Forster Ungeheuer schon mal gehört hat und so. Mm. Das hat mir dann natürlich auch Spaß gemacht als junger Mensch, wenn man dann hört, ah ja, der kennt es einfach, weil es einfach gut ist oder weil es weil es in der Weinbranche ein gewisses Renommee genießt. Ja. Ja. Genau, aber wir sind beim Pechstein.
Ja.
Da haben wir im Glas. Genau, Pechstein ist die Lage... hatten wir ja vorhin schon ganz kurz mit dem höchsten Basaltanteil, was auch der Name, da kommt ja auch der Name her, Pechstein. Und Im Unterboden sind da Basaltadern, aber man sieht auch manchen Stellen mehr oder weniger Basaltbrocken im Weinberg. Und das führt eigentlich immer zu sehr präzisen, schlanken Wein, von der Nase her zumindest, aber vom Mund her unheimlich intensiv, kraftvoll, aber nie ins Breite gehend. Immer irgendwo die feine, schlanke Linie, aber Tiefe, Druck und Länge auch.
Immer
Und
salzig, immer salzig.
Salzigkeit, genau, Grip, Druck. Und das ist eigentlich das, was ich da auch versuche, zumindest rauszuarbeiten. Es ist die einzige große Lage, die ich nicht im Holzfass ausbaue. Also es ist komplett im Edelstahl
Wieso?
ausgebaut, weil ich sage, ich möchte diese schlanke und eher tiefgründige Art unterstützen und nicht jetzt durch Holz oder durch auch sonstige zu viel Standzeiten, Hefekontakt, Hefeaufrühren, Batonnage oder in die bisschen breitere Richtung. Also es ist für mich eher ein vertikaler als ein horizontaler Wein. Und genau, da ist jetzt ein kleiner Teil ist Maische vergoren. Der hat von daher auch ein bisschen mehr Grip,
Grip.
um das noch so ein bisschen zu unterstützen. Genau.
Das ist die Lage, wer das nicht weiß, wenn man von Wachenheim nach Forst und bevor dann die Hauptstraße diesen Knick macht, wo man dann noch geradeaus nach Forst reinfahren kann, wenn man da direkt rechts abbiegt, ne, dann kann man da.
Genau, genau.
Darf man nicht das Auto parken, aber wenn man das mal kurz anhält, erstreckt sich dann die Lage von dort oben Richtung Wald, ne?
Genau, es geht bis zur Weinstraße runter, ja. Und wenn man von Wachenheim kommt, rechte Hand rauf, vorm Ort rauf Richtung Wald. Und wenn man da weiter auch in den Wald reingeht, kommt man in so ein Tal, das steil bergauf dann auch geht. Und da kommt man an den Pechsteinkopf. Das ist ein Basaltbruch, der bis in die frühen 80er Jahre bewirtschaftet wurde, wo Basalt abgebaut wird. Und als Kind, ja, kann ich mich noch erinnern, dass da die LKWs gefahren sind. Aber jetzt schon seit vielen Jahren Naturschutzgebiet. Und ja. Und was auch recht interessant ist, heute wird man eigentlich von einer Manipulation, von einem natürlichen
Ich
Terroir
weiß, was du
sprechen.
sagen willst.
Ja, es wurde Basalt in den Pechstein gefahren. Genau, es waren sogar Schienen bis in den Weinberg gelegen. Also wurden mit Loren dieser Pechsteingrus, also zwischen diesen Basaltbrocken, war immer loses, sehr verwittertes Material. Und das wurde in die Lage Pechstein um. Zum einen wahrscheinlich auch, wenn man es einfach loshaben wollt. Aber auch um die Lage, die schon von dem, auch schon Pechstein hieß und auch schon von dem Basalt geprägt war, noch zu
Noch ein bisschen mehr,
unterstützen. Ja.
ja.
Da würde man heute sagen, ja, sowas kann man nicht machen. Ja. Ja, natürlich wird man heute auch wahrscheinlich nicht mehr machen,
Das ist
aber
Manipulation von Terroir.
Manipulation von Terroir, ja, genau. Ja, heute kommt es uns zugute, ja, muss man sagen. Genau. Was hier auch für mich immer ganz typisch Pechstein ist, dass es in so eine quietige, bisschen bittrige Richtung geht. Quiete ist ja sehr gelb und klar von der Nase her, aber hinten raus fest und bittrig. Ähnlich wie eine Grapefruit auch, die so eine bittrigen Aromen hat. Also das ist für mich eigentlich typisch eigentlich auch für die Lage Pechstein.
Also Edelstahl, weil du den Fokus halten willst, weil du Angst hast oder wenn du das mit Holz machen würdest, würde die ungeheure Kraft, die ja da drin ist, dem Wein sozusagen den Fokus ein Stück weit nehmen und
Ja,
würde ihn vielleicht ein bisschen breiter machen. Ist es die Idee?
genau. Gerade diese, was jetzt gerade mit der Quiete zum Beispiel, das ist einfach sehr, sehr schlank und filigran, aber Druck am Gaumen. Sehe ich da, dass ich das fast überlagere mit Holz. Aber ich habe mich da beim Pechstein jetzt auch in mehreren Jahren dazu entschieden, der ist im Edelstahl und versucht da diese pure und neutralere, wirklich auch ja, authentisch versuche ich die Lagentypizität zu
Ich
erhalten.
verstehe
Ja?
die Idee, ich
Ja.
verstehe die Idee. Es ist deine, auch natürlich, das darf ja auch sein, deine persönliche Idee von Pechstein,
ja.
Die du auf diese Art versuchst, sozusagen als Geburtshelfer in die Flasche zu kriegen. Ne? Und das Edelstahl ist vielleicht ein Tick, ich weiß es ja nicht genau, ist vielleicht ein Tick reduktiver. Du hast gesagt, bremst vielleicht die Entwicklung ein kleines bisschen mehr, als das Holz es täte. Aber über diese Dinge lässt sich streiten, ja, und natürlich vielfach philosophieren.
Das ist das Schöne,
ja, das machst du, das ist das Wunderschöne, so viel diskutieren. Aber das Entscheidende scheint mir vielmehr zu sein, was ich vorher gesagt habe, ne? Dass das Medium Edelstahl für dich die adäquate Umgebung ist, um das zu transportieren, was du an Idee mit Pechstein verbindest, ja, und ja, wie du das Ganze in. So, und das ist im Grunde genommen das Wichtige.
Ja. Ja.
Deswegen wäre es jetzt interessant, jetzt mal in ein, zwei Jahrgängen, ne, mal deinen Pechstein zum Beispiel mit dem vom Andreas, ne?
Ja.
Oder vom Stefan, ja, die mal nebeneinander zu probieren, weil der ist natürlich im Holz gewesen.
Ja.
Und dann mal auch zu sehen, was verschiedene Handschriften, verschiedene Interpretationen,
genau,
bewirken.
Unheimlich, unheimlich unterschiedliche Weine auch entstehen, ja. Das ist, natürlich macht es auch Sinn, Lagen zu vergleichen. Absolut. Aber wie wir es vorhin ja auch schon ganz kurz davon hatten, ist es so, dass der Winzer den Wein mehr prägt noch wie eine Lage oder wie vielleicht ein Jahrgang oder sogar wie eine Rebsorte.
Und deswegen macht es total viel Sinn, dass die Menschen, die Wein trinken, auch ein bisschen diese Hintergründe kennen.
Ja,
wenn ich die nicht kenne, ja, und habe einfach nur einen Pechstein im Glas, weiß aber gar nicht, war das jetzt, hat er, ja, welche Interpretation wird mit dieser Art von Wein denn verfolgt, dann ist es nur die halbe Wahrheit.
Ja.
Also dieser Pechstein, der erinnert mich an einen Spaziergang in den Bergen. Es war schon im Grunde genommen eine Wanderung. Und ich kam in die Nähe von Eis.
In die Nähe von Eis?
Okay. Ja, Gletscher.
Ja.
Gletscher. Und dieser Wein hat, der Pechstein, den du mir gerade hier eingeschenkt hast, der hat was für mich, was mich an diese Atmosphäre erinnert. An diese Kühle, an diese Brillanz, an diesen Eindruck. Ich hatte da ein Gefühl, da habe ich den Gletscher noch gar nicht gesehen. Da Luft wahrgenommen, diese Kühle, die ist auf einmal auf der Haut gespürt. Es war so herzerwärmend einerseits, aber es war gleichzeitig auch Gänsehautstimmung.
Ja,
ne?
Ja,
so
ja.
Diese. Und ein bisschen was hat dein Pechstein davon. Ja, also der von Stefan Attmann hat was anderes. Ne?
Ja.
Aber genau das ist so deins. Und deswegen ist es schön, dass es diese verschiedenen Interpretationen
gibt. Ja, sieht man auch, dass es ein riesiges Spannungsfeld von verschiedenen Interpretationen. Ja. Gut, dann muss ich gleich mal einen Andreas drauf ansprechen. Dann müssen wir mal hier Pechsteinprobe machen. Sehr gut.
Sehr gerne.
Ja. Genau. Ich habe als nächsten Wein habe ich das Forster Kirchenstück von 2015 mal rausgezogen. Habe ich jetzt auch schon länger nicht probiert. Und 15 war ja auch ein sehr warmes Jahr. Und das Besondere war, dass trotz der Reife und Wärme die Säure unheimlich stabil geblieben ist. Mhm. Und jetzt bin ich mal selbst gespannt, ob er das auch so zeigt. Oder
Warmen Lage. Ne?
Wie er da jetzt, genau, in der warmen Lage auch. Ja, Forster Kirchenstück ist eine der wärmsten in Forst, also hinter den Häusern, viel geschützter. Und ich gucke gerade mal drauf. Ja, 13,5 Volumenprozent sind wir da jetzt. Den haben wir im Holzfass ausgebaut gehabt.
Welche Größe?
Das war Stückfass. Mhm. Aber schon mehrfach belegtes Stückfass. Mhm, ja.
Da reden wir über 1200?
Genau. Mhm. Ja, Stück ist ja altes Pfälzer oder deutsches Maß mit 1200 oder dann Doppelstück, was wir im Keller haben, ist hauptsächlich Doppelstückfässer mit 2400. Halbstück haben wir jetzt gar keins, aber ist auch klassisch mit 600 Liter. Und an der Mosel dann eher die Fuder mit 1000 Liter. Aber hier hat man die 1200 und diesen Oval. Das ist auch im Vergleich zur Mosel oder häufig auch an Flussläufen sind die Fässer rund, weil wegen Hochwasser da dieses ovale Fass kippen würde, wenn die Keller volllaufen. Aber natürlich ist ein ovales Fass bessere Raumausnutzung hat. Also in der Pfalz sind die Keller doch ein bisschen höher vielleicht auch und dadurch kann man da ein bisschen mehr Wein einlagern.
Ja, also man merkt, du hast 6 Jahre, aber noch sehr frisch, ne? Wie
Ja,
heißt das noch?
geht jetzt in die bisschen Trockenfrucht, hat eine schöne bisschen Pfirsich, getrocknete Aprikosen in der Nase, ganz leichte karamellige Noten auch. Aber sehr nach wie vor die Frucht da, die Frische. Ich habe es noch gar nicht probiert. Ja, gerade in Verbindung mit Speisen, sowas halt wirklich großartig. Und gerade wenn man reifere Weine aufmacht, es wird ja oft ein junger mit dem alten verglichen. Es ist oft so, dass man dann gerade dieser Step relativ krass eigentlich daherkommt. Aber wenn man den Wein an sich probiert, der unheimlich an Komplexität und an Eigenaroma, ja, fast vibrierende Spannung auch mit sich bringt. Aber es ist meistens so, wenn man den ersten Schluck nach einem jüngeren Wein, ist natürlich dann erstmal, kommt erstmal die Reife, ja.
Man merkt es hier sehr schön im Vergleich zum Jungen. Die Jungen haben am Gaumen ein anderes Tempo. Ne? Und hier haben wir wie so ein, das ist in der Mitte, wirkt er für mich wie ein großer, schöner, in Ruhe am Wald gelegener See. Er hat was mir einfach total viel Zeit und Muße gibt, ihn zu entdecken. So ganz aufgefächert präsentiert er, ist groß geworden,
Ja,
ist
ja.
transparent geworden und hat ein tolles Mundgefühl. Er galoppiert nicht im Tempo durch den Mundraum so, sondern er kommt im Mundraum zur Ruhe. Und das ist das Großartige bei diesen Weinen, wenn sie. Das ist eine ganz andere, für mich ist das eine ganz andere Art der Begegnung. Ich habe viel mehr. Kann mir viel mehr Muße lassen, sie zu entdecken. Ich habe nicht das Gefühl, der Wein hat's eilig,
Ja.
sondern der Wein nimmt in meinem Mundraum Platz.
Ja,
Das
schön.
ist einfach
Schöne
großartig.
Beschreibung,
Das ist
ja.
großartig, finde ich das. Und selbst der Riesling, der immer mehr Tempo hat als manche andere Sorten. Ne? Es gibt Rebsorten für mich, die sind da noch schon auch früher
Früher schon
nehmen
etwas
Platz.
ruhiger.
Genau.
Ja. Klar, ist der Riesling ein bisschen rassiger und
genau. Genau, aber das ist hier absolut in der Mitte der Fall und dann hatte ich auch Zeit für die Begegnung und kann dann auch ihn gehen lassen. Ne? Bei den Jungen habe ich oft das Gefühl, oh, ich muss schnell hinterher und hier kann ich irgendwann sagen, na, das ist gut, jetzt darfst du gehen. Dann ist es sehr fein und lang.
Ja, was hier schön, die Säure ist nach wie vor spürbar, aber ist einfach unheimlich integriert und macht den Wein einfach hinten raus auch irgendwo fest und komplex, aber es ist einfach so ein Gesamtbalance, ja, die da mitschwingt. Und was ist, muss ich sagen, ist mir auch wichtig, dass gerade die großen Lagen auch einige Jahre auch lagerfähig sind. Und es haben letztendlich große Weine weltweit oder ja, die sich große
Das
Weine
gehört dazu. Also Reifungspotenzial.
ja, schimpfen, die sind normal
Ja, ja,
lagerfähig.
ja.
Und daran kann man es auch ein bisschen
Ja,
festmachen, würde ich
absolut.
sagen, ja.
Also von der großen Lage wie Kirchenstück oder auch Pechstein, da erwarte ich tatsächlich auch Alterungs- und
Ja,
Entwicklungspotenzial.
ja.
Den will ich auch nach 10 Jahren noch stehen sehen.
Ganz genau, ja. Ja, es ist auch immer, ich werde oft gefragt, das ist mit die häufigste Frage im Weinverkauf, wie lange kann ich den aufheben? Das sage ich immer als allererstes mal, Wein ist zum Trinken da und nicht zum Aufheben. Natürlich ist es, das macht es auch Sinn, mal was ein bisschen liegen zu lassen. Aber gerade für Leute, die dann ein, zwei Flaschen kaufen, ist es natürlich schwierig, aber ich sag mal, mindestens 6 Flaschen sollten wir haben, einfach um den Wein auch kennenzulernen, um den Wein auch im Leben zu begleiten, das Leben des Weins zu begleiten, um da auch zum einen sammelt man natürlich auch Erfahrungen damit, wie gefällt einem der Wein selbst oder so solche Weine. Und wenn man da jedes Jahr eine Flasche aufmacht, dann hat man da einen ganz guten Überblick selbst. Wie entwickelt sich der Wein und wie macht es mir Spaß? Letztendlich soll es soll der Wein Spaß machen. Ja? Letztendlich soll es einfach ja, in einer schönen Runde oder zum guten Essen einfach dann sich toll ergänzen und auch ja, Freude bereiten.
Also diese beiden Weine, das sind Weine, die eigentlich Geselligkeit von Menschen verlangen, die auch sich für sowas begeistern können. Es verlangt letztlich auch, finde ich, ein bisschen Muße. So, wenn man so Wein nebenbei ist, das sind das keine Weine, ne, die man so en passant einfach,
ja.
Sondern
ja gut, dafür haben wir andere, ja.
Genau, dafür habt ihr andere. Ja, genau. Also bewusstes Zuwenden ist hier meines Erachtens. Nur dann hat man die Chance, das zu bekommen, was in ihnen steckt. Ne? Da steckt ungeheuer viel drin. Und
halt auch, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Das macht auch einfach, ist das Schöne dran. Mhm. Ja, ja.
Definitiv.
Genau.
Ja, Markus, dann sage ich vielen Dank.
Ja, ich danke dir.
Hast du noch was auf dem Herzen, bevor ich jetzt hier die Sendung beende?
Nee, mir hat es viel Freude bereitet. Ich danke dir. Das war ein schönes Gespräch und es freut mich, dass du so interessiert auch bist. Und ich freue mich, dass auch rauszutragen. Wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, dass Wein kennenzulernen macht ja einfach auch Spaß, die Hintergründe und wenn man von irgendeinem Winzer was probiert, mal ein bisschen die Hintergründe zu kennen und die Idee dahinter zu kennen. Ich glaube, das ist ja auch Ziel deines Podcasts. Mhm. Ja.
Ja, und hier kann ich nochmal sagen, das ist toll, hierher zu kommen, mit dir Weine zu verkosten, vielleicht hier direkt anschließend essen zu gehen und dann in Forst zu übernachten. Also das ist eine runde Sache.
Ja, sehr schön.
Also, vielen Dank und auf bald.
Wolfgang, danke dir. Zum Wohl.
Zum Wohl.
So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit Markus Spindler vom Weingut Heinrich Spindler in Forst an der Weinstraße. Lieber Markus, vom Taunus in die Pfalz rufe ich dir zu. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, das schöne Gespräch und das spannende Tasting. Vielen Dank für deine Unterstützung dieser Podcast-Episode. Und natürlich auch hoffentlich ganz, ganz bald. Mein Gast in der nächsten Podcast-Episode am 22. Oktober ist der junge Philipp Lukas vom Lukashof, ebenfalls in Forst. Philipp ist ein kreativer und ungemein engagierter Winzer und gerade dabei, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Ihm ist bewusst, dass der Klimawandel seine Zukunft als Winzer sehr, sehr stark prägen und herausfordern wird. Noch bleibt er allerdings zuversichtlich. Er sagt: Jede Generation hat ihre eigenen Aufgaben, um deren Lösungen sie sich kümmern muss. Meine Generation wird sich sicher vorwiegend mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen müssen. Deutliche Anzeichen dafür gibt es ja längst. Wie Philipp bei all dem in Weinberg und Keller vorgeht, darüber spreche ich mit ihm in der nächsten Episode von Genuss im Bus und freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und wie immer, lass es dir schmecken.